wir ein Leben mit dir führen, dass wir deine Kinder sind. Du gehst uns nach. Und Herr, ich danke dir, dass du uns nicht allein lässt, dass du bei uns bist und dass wir dir so wichtig sind. Herr, ich danke dir. Amen. Halleluja, das ist leider das falsche Plakat. Aber es macht nichts. Ich weiß nicht, ob du es da hast. Das Thema heute passt zu dem letzten Lied, weil das habe ich mir gewünscht. Du lässt 99 stehen. Und ich weiß nicht, wie euch das manchmal geht. Manchmal wünschte ich mir, wir alle hätten keine Gefühle. Boah, oder? Ja, aber überleg mal, was man sich an Ärger ersparen würde. Und dann denke ich mir, ich sitze dann da und lese Bibelstellen, lese irgendwas oder lese ein Buch und denke, ja, das wäre passendes Predigtthema für mich. Für mich, so. Und irgendwie lässt mich das dann nicht los und dann denke ich, ach, also was für mich gut ist, ja, das kann für die anderen ja nicht schlecht sein. Und da erkennt man sich dann wieder, dass Menschen alle gleich sind irgendwie. Man lässt sich von seinen Gefühlen steuern, übermannen oder was es auch immer für Wörter gibt. Ja, man lebt gefühlsbetont. Streit entsteht ja meistens nicht aus Logik. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn du keine Gefühle hättest und du hättest einen Disput mit jemandem, dann würdest du die Fakten auf den Tisch legen. Der andere würde sagen, ja, das ist zu 100% korrekt. Ja? Oder er würde es widerlegen mit Fakten. Ohne Emotionen, ohne dass einer rumschreien muss oder irgendwie einer die Türen knallt oder keine Ahnung was. Das wäre manchmal echt manchmal einfacher im Leben. Dann wäre die Bibel aber wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob es sie dann geben würde. Weil ganz viele Stellen, die wir dort lesen, haben mit unseren Gefühlen zu tun. Ist euch das schon mal aufgefallen? Nö. Ist nicht schlimm. Wir kommen gleich mal drauf, weil diese Geschichte, die ich gleich vorlese, die hat auch was mit Gefühlen zu tun, zumindest auf den zweiten Blick. Und immer, wenn ich mich frage, Gott, was soll ich jetzt machen? Wie soll ich jetzt mit meinen Gefühlen umgehen? Wie soll ich mit der Situation umgehen? Dann bereite ich eine Predigt vor und dann hilft mir das. Und wir fangen mal an mit Matthäus 18, 12 bis 14. Ganz bekannt, jeder kennt die Geschichte von dem verlorenen Schaf. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte? Lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses eine als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Oder im Lukas 15, Verse 4 und 7, da lese ich auch nochmals als Vergleich vor. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und im Vers 7, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über die 99 Gerechten, die Buße nicht nötig haben. Ganz bekannt, kennt jeder, das verlorene Schaf, das lernt man schon in der Kinderstunde. Und wenn man es da nicht gelernt hat, dann hat man es zumindest irgendwann schon mal im Religionsunterricht in der Schule gehört oder sonst irgendwie irgendwo schon mal mitbekommen, das verlorene Schaf. Und wir alle wissen, ja, dieses verlorene Schaf, das ist der Typ, der verloren ist, der Jesus braucht, der von Jesus gefunden werden muss. Das ist die Person, die Jesus noch nicht kennt. Und ich habe herausgefunden, oder ich denke zumindest, dass es aber auch um die geht, die abgefallen sind, die von Gott weggelaufen sind, die schon mal bei Gott waren und wieder weg sind. Und dann gibt es eine andere Personengruppe, die 99. Wer hat schon mal über die 99 nachgedacht, die dort zurückgelassen werden? Eins, zwei, oh, okay. Wir gehen also auf den einen ein heute, dem, den Gott nachgeht. Und wir reden auch mal über die 99, die da so rumstehen am Ende. Ja, wir wissen, ja, es ist der verlorene Mensch, der von Gott nichts wissen will, hinter dem Gott aber her ist. Weil er will, dass jeder Mensch gerettet wird, auch wie wir wissen, wenn es ihm nicht bei jedem gelingt. Aber wenn wir uns diese Stelle mal genauer ansehen, dann geht es nicht nur um Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sondern wie ich eben schon gesagt habe. Und das ist so ein Punkt, womit ich tatsächlich mit mir gekämpft habe, weil ich weiß nicht, wie euch das geht. Ihr habt Geschwister in der Gemeinde, ihr seid schon jahrelang mit in der Gemeinde und plötzlich sind die weg. Wollen mit Gott nichts mehr zu tun haben, interessieren sich nicht mehr, ist alles egal. Und da habe ich immer so gedacht, ja, selber schuld. Wenn du das nicht willst, du kennst Gott, du gehst, selber schuld. Und wenn wir uns Matthäus diese Stelle genau anschauen, dann wird nämlich nach diesen Versen von dem verlorenen Schaf, kommen noch ein paar andere Verse, wo ich in einer Auslegung gelesen habe, zusammen gelesen werden müssen, im Zusammenhang mit dem verlorenen Schaf. Aber dazu gleich. Also wir haben hier eine Herde von 100 Schafen und eins irrt sich ab. Und ich denke mal, wenn eine Herde mit 100 Schafen da ist und ein Schaf verschwindet, dann muss dieses Schaf den Hirten ja irgendwie schon gekannt haben. Und ja, um dieses eine Schaf geht es zum Beispiel auch in Matthäus. Dass der Schwerpunkt, der in Matthäus gesetzt wird, anders als in dem Lukas, wo es auch tatsächlich um Menschen geht, die nicht an Gott glauben, dass es hier auch um Menschen geht, die Jesus kannten, die Gott kannten, aber abgefallen sind. Und uns muss klar sein, dass Gott jeden Menschen liebt. Selbst die, die gegangen sind, die nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, sind gegangen und Gott ist hinter ihnen her. Er sagt, ich liebe dich und ich möchte nicht, dass du verloren gehst. Und wir müssen uns klar sein, jeder von uns braucht Jesus. Egal, ob du hier sitzt oder die Menschen, die Gott nicht kennen. Jeder von uns braucht ihn. Und wenn wir plötzlich einen Lebensweg einschlagen, der nichts mehr mit Gott zu tun hat, dann macht mich das echt sauer. Ich weiß nicht, welche Gefühle du hast, wenn jemand, der an Gott glaubt, plötzlich geht. Ich habe damit echt zu kämpfen gehabt, weil ich nicht verstehen kann, wie jemand, der Gott kennt, plötzlich gehen kann. Weil ich glaube doch auch an Gott, ich habe Gott doch auch erlebt und ich weiß doch, wie er ist. Und dann kommt etwas, das mich zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar sind das die nächsten Verse nach dem verlorenen Schaf in Matthäus 18, 15 bis 17. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen und zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage er es der Gemeinde, und wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Und ich habe mich gefragt, wie kann in diesen Versen, wo es darum geht, einen Menschen, der Fehler macht, der sündigt, dass du ihn überführen sollst, und wenn er nicht hören will, dass er nicht mehr Gottes Kind ist, Kannst du dir vorstellen, dass diese Verse Gottes Liebe genauso offenbaren wie die anderen, die offensichtlicher von Gottes Liebe sprechen? Ich meine, wenn man das so liest, dieses Vorgehen, was hier beschrieben wird, wir sollen natürlich Menschen dazu bewegen, an Gottes Vaterherz zu bleiben. Und man kann diese Stelle lesen und sich sagen, okay, wenn jemand nicht mehr mit Gott leben will, dann muss ich Druck aufbauen. Weil hier steht ja, ich muss mit ihm reden, ich muss ihn überführen. Oder wenn er nicht hören will, muss ich Zeugen holen. Und wenn er nicht mehr hören will, dann muss ich es öffentlich in der Gemeinde bekannt geben. Weißt du, was für ein Druck das ist? Das hört sich an, als müsste ich hier Druck aufbauen, damit dieser Mensch versteht, dass er doch bitte bei Gott bleiben soll. Nein. Wir sollen, ja, mit ihm reden und ihm klar machen, dass der Weg, den er gehen will, falsch ist. Aber wir sollen niemanden beeinflussen. Wir sollen nur versuchen, sein Herz zu berühren und seine Augen zu öffnen. Und ganz ehrlich, wenn dieser Mensch dann die Gemeinde verlässt, dann ist es doch seine Schuld, oder? Dann ist es doch sein Problem. Dann soll er doch gehen und zusehen, wie er weiterlebt und wie er wieder zurechtkommt. Das ist doch nicht mehr mein Problem. So habe ich tatsächlich oft gedacht. Aber man muss diese Stelle ein bisschen genauer lesen, und zwar im Vers 17. Da heißt es nämlich am Ende, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Der Heide und der Zöllner. Also wir wissen, okay, im Judentum, Heiden und Zöllner, da hatten die Juden gefälligst nichts mit zu tun. Ja, die hatten, durften sich nicht mit Heiden zusammentun und mit Zöllnern hatten die sowieso ihre Probleme. Aber Jesus, wissen wir, hatte mit Heiden und Zöllnern keine Probleme. Er ist zu ihnen gegangen, weil er wusste, sie brauchen Errettung. Und jetzt sagt Jesus hier, selbst wenn ein Bruder, eine Schwester geht, die Gemeinde verlässt, so sei er dir wie ein Heide und wie ein Zöllner. Was bedeutet das? Man kann den Vers auch ein bisschen anders beschreiben, ungefähr so. Dann sei er dir wie ein Ungläubiger, der evangelisiert werden muss, der die Liebe Gottes erleben und in seinem Herzen erfahren muss. Klingt ein bisschen anders, oder? Als wenn man sich sagt, gut, wenn einer nicht hören will, dann raus. Ohne sich weiter Gedanken um diese Person zu machen. Aber Jesus sagt sich, okay, selbst wenn du mich verrätst, so nenne ich es mal, selbst wenn du nichts mehr mit mir zu tun haben willst und du gehst, sei dir sicher, dass Gott hinter dir her ist. Also wir dürfen dort nicht einfach einen Haken hintermachen und fertig. Dieser Mensch ist dann wie jemand, der die Liebe Gottes nicht kennt. Blind gewordene Menschen sollen wir wieder sehend machen. Wenn man bemerkt, oder bedenkt, man muss so ein bisschen auch die Juden so ein bisschen kennen. Früher im Judentum galt es so, und ich glaube, das gilt heute auch noch, also bei den Juden gilt es so, man muss selbst aktiv werden, um zurück zu Gott zu kommen. Man muss selbst seine Schuld bekennen. Man muss selbst zu Gott gehen und um Vergebung bitten. Und das machen wir ja auch, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Wir gehen zu Gott und bekennen unsere Schuld. Aber bei diesen Versen, bei dem Schafen, bei dem einen und den 99, passiert noch etwas anderes. Gott wird aktiv und geht und sucht. Gott wird aktiv und sucht. Können wir diese Liebe verstehen? Dass Gott den Menschen hinterhergeht, die nichts mit ihm zu tun haben wollen? Wir können es ein bisschen erahnen. Ja? Ich weiß nicht, ob wir das wirklich verstehen können, wie Gott ist. Das ist keine menschliche Liebe, das ist göttliche Liebe. Wir können sie erahnen und wir können es auch ein Stück weit verstehen, weil wir diese Liebe in uns tragen. Weil wir Gottes Liebe in uns tragen. Wir können also ab jetzt verstehen, dass es Gott wichtig ist, dass selbst die, die wieder weggehen, genauso nachgegangen werden muss, wie denen, die noch nie etwas von Gott gehört haben. Ist dein Herz dazu bereit? Dann bist du es auch. Bist du bereit, Menschen zu vergeben, die Fehler gemacht haben? Bist du bereit, Menschen zu vergeben, die dich verletzt haben? Bist du bereit, auch mal Leuten die Tür zu öffnen, denen du eigentlich nicht die Tür öffnen willst? Diese Liebe Gottes ist mehr als nur sonntags zur Gemeinde zu gehen. Diese Liebe, die wir in uns tragen, ist mehr, als dass sie uns nur an Gott hält. Diese Liebe bedeutet auch, dass wir Menschen nachgehen, die Gott brauchen. Selbst die, die ihn schon kannten. Wir sollen ihnen nachgehen. Wir sollen ihnen klar machen, dass es einen Weg zurück gibt. Und dann sind da noch die 99. Die 99, die zurückgelassen werden. Und wenn man sich dieses Ding so ein bisschen anschaut, dann kann man diese 99 mit zwei Augen sehen. Zum einen kann man diese 99 auf geistliche Weise sehen, die ja anzustreben ist, etwas schwerer ist, weil wir Menschen sind. Oder aber wir können sie auf gefühlsgesteuerte Weise ansehen, die leichter ist, weil wir Menschen sind. Also betrachten wir mal diese Stelle mit unserem menschlichen Auge. Und es gibt keine Bibelstelle zu den 99, das hat mich ein bisschen geärgert, es gibt keine Bibelstelle, die als Parallelstelle zu diesen 99 genannt wird, die darauf hinweist, was mit diesen 99 eigentlich ist. Parallelstellen zu dem einen, der verloren geht, gibt es einige. Ist auch richtig, ist auch gut. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum erfährt man nichts über die 99? Was ist mit denen? Ich hoffe, dass sie gut bewacht sind von Hunden. Aber ich trotzdem, wenn man es so ein bisschen gefühlsgesteuert liest, sag ich mal, ja, diese Stelle, dann fragt man sich, das ist gemein. Da geht dieser Gott, geht weg. Gott geht weg zu diesem einen, um ihn zu finden, was ja in Ordnung ist irgendwie. Ja, kann man ja nachvollziehen. Aber was mit uns? Was mit den 99? Hallo? Was ist mit uns 99, die wir hier stehen? Und man könnte tatsächlich meinen, jetzt wo wir dabei sind, ist es nicht mehr so wichtig, was aus uns wird. Wir 99 sind da, alles gut. Schließlich werden die 99 auf den Berg zurückgelassen. Und wenn man im Lukas sieht, sogar in der Wüste. Ja, die werden zurückgelassen. Und ich weiß nicht, wenn man so Fotos sieht, so grün sind die Berge in Israel jetzt auch nicht unbedingt überall. Es gibt ein paar, aber Lukas spricht von der Wüste. Die 99 werden in der Wüste zurückgelassen. Also je nachdem, wie man gerade drauf ist und man liest diese Stelle und denkt, ja, danke. Ich bin in der Wüste zurückgelassen worden. Ja. Und genauso fühle ich mich gerade zurückgelassen. Ich weiß nicht, wie euch das manchmal geht. Fühlt ihr euch auch manchmal so zurückgelassen? Allein? Und wenn das so ist, dann stimmt doch irgendetwas nicht, oder? Ich meine, warum sollte Gott sagen, ja, ihr seid mein Volk, ihr seid meine Kinder, aber ich gehe dann mal jetzt dem einen nach und ihr bleibt mal alleine hier. Irgendwas stimmt doch nicht. Hesekiel 34, 31. Und ihr, meine Herde, ihr Menschen seid die Herde meiner Weide. Ich aber bin euer Gott, spricht der Herr. Ihr seid meine Herde auf meiner Weide. Und im Lukas heißt, ihr steht in der Wüste. Was für eine Weide. könnte man sich jetzt fragen. Und im Johannes 10, 27, 28, da heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Also wir haben hier Stellen, die uns klar zeigen, dass Gott uns nicht alleine lässt. Dass wir seine Herde sind, dass wir seine Stimme kennen, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ewiges Leben haben und dass wir niemals und in Ewigkeit nicht verloren gehen. Also muss man schon anfangen, nicht nur diese eine Stelle zu lesen, dass die 99 irgendwie in der Wüste stehen gelassen worden sind, sondern man darf sich schon mal ein bisschen auf den Weg machen und sich darüber Gedanken machen, ja, was heißt das jetzt? Wer sind die 99? Die 99 sind die nicht verloren gegangenen. Soweit sind wir uns einig. Das sind die, die nicht verloren gegangen sind, die noch bei Gott sind, die bei Gott bleiben, die seine Stimme hören und ihm vertrauen. Also wenn wir also an der Wahrheit festhalten, dann wissen wir, Gott wird uns niemals verlassen. Auch wenn er dem einen nachgeht, dem einen Verlorenen nachgeht, ist er doch bei denen, die zurückgeblieben sind. Warum? Weil er Gott ist. Er ist immer und überall. Das müssen wir verstehen, das können wir menschlich nicht erfassen, aber Gott ist immer und überall. Können wir das erfassen? Nicht wirklich. Aber können wir das glauben? Ja, wir tun es doch. Wir tun es doch, wir glauben es doch, dass Gott uns nicht verlässt, dass Gott immer bei uns ist. Fühlen wir das immer? Behandeln uns Menschen immer so, dass wir das denken könnten, Gott ist immer bei uns? Nein. Auf der anderen Seite könnte man sich jetzt darüber Gedanken machen, wieso vergleicht Jesus uns eigentlich mit Schafen? Ja, der eine Mensch würde sagen, ja, wenn du mal so ein Schaf siehst, ich meine, so intelligent sind die jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Gott sich darüber Gedanken gemacht, Jesus sich gedacht hat, ich vergleiche die mal mit Schafen, weil die sowieso alle blöd sind. Nein, aber ganz ehrlich, wenn wir Gottes Wort nicht haben, dann sind wir hilflos wie Schafe. Wenn wir die Führung nicht haben, dann irren wir herum wie Schafe ohne einen Hirten. Ich meine, dieses eine Schaf hat sich ja nicht verirrt, weil jetzt irgendwie da so ein, weil es jetzt hochintelligent war oder weil es jetzt irgendwie, dieses Schaf hat sich verirrt, weil es nicht zugehört hat. Weil es sich hat ablenken lassen. Oh, guck mal, Blume. Ja, und so machen wir das auch manchmal, ne? Wir lassen uns auch ablenken. Wenn wir denken, ah, Gott, ja, ich glaube an Gott und ich höre seine Stimme. Oh, guck mal, PlayStation. Oder, oh, guck mal, Bier. Ich meine, oh, guck mal, Party. Ich meine, man lässt sich immer ablenken. Man kann ja alles machen. Es ist ja alles irgendwo okay. Es ist okay, an der PlayStation zu spielen. Ein Feierabendbier ist wahrscheinlich auch okay. Die Frage ist nur, wie viel davon? Wie viel hast du davon? Wie viel nimmst du davon? Und ab wann hörst du die Stimme Gottes nicht mehr? Ich meine, wenn ich zu Hause bin, Jungs, ihr müsst mir verzeihen, wenn ich euch als Beispiel nehme. Meine Söhne, die spielen auch PlayStation und Computer zu Hause. Erschwerend kommt hinzu, die haben auch noch Kopfhörer auf dem Ohr. So, und dann ruft die mal. Dann ruft die mal. Ich weiß nicht, der eine oder andere mag das kennen. Ja? So, und wenn du zwei davon hast, einer sitzt unten, einer sitzt oben, und du rufst beide und keiner hört. Gut, wir wissen ja, woran es liegt. Ne? Dann mache ich das WLAN aus und plötzlich hören sie wieder. Das ist Also, ihr versteht, so manchmal, wenn uns manche Dinge im Leben passieren, dann muss man sich vielleicht fragen, warum hat Gott das jetzt ausgemacht? Ja, manchmal, vielleicht ist es wichtig, mal dann extra hinzuhören. Ich meine, dann hörst du schon, ey, was soll das? Dann sind die sauer. Plötzlich ist das WLAN aus. Und wenn wir mit Gott gehen, und wir meinen, und meine Kinder sagen ja, sie sind gehorsam, die hören auf uns. Also so generell stimmt das ja auch, nur außer wenn sie Kopfhörer auf dem Kopf haben. Ne? Also, und so ähnlich ist das mit uns und Gott ja auch. Wir sagen ja auch, wir hören auf Gott. Aber manchmal haben wir so Situationen in unserem Leben, da hören wir vielleicht weniger und dann passieren Dinge, wo wir uns ärgern und dann, Gott, was soll das? Und vielleicht, muss nicht immer so sein, aber vielleicht kann es ja sein, dass Gott mal kurz WLAN ausgemacht hat und dir zu sagen, hör mir doch mal zu. Ja, die Schafe hören meine Stimme. Und du hörst sie dann nicht, wenn du Kopfhörer auf dem Kopf hast. Ja, das ist einfach so. Und ich denke mal, das ist so wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind. Gott vergleicht uns hier nicht mit Schafen, weil wir blöd sind, sondern weil wir uns leicht in die Irre führen lassen. Und nein, Gott lässt dich nicht allein. Das ist das eine. Gott lässt dich nicht allein. Aber es ist ja noch etwas anderes mit diesen 99. Und das ist auch nicht gerade unwichtig. Da stehen 99. 99 Schafe stehen da. 99. Das eine ist alleine. Dem geht Gott nach. Und die 99, die sind nicht alleine. Ist dir das schon mal aufgefallen? Und da müssen wir jetzt mal gut zuhören, alle. Diese 99 sind nicht allein. Klar, wir denken jetzt, wir sehen jetzt, der Schäfer ist jetzt nicht da, der geht jetzt dem einen Schaf nach. Also, was ist dann mit den 99? Stehen die dann da blöd in der rum und warten, bis irgendwas passiert? Oder sagen diese 99 sich, hör mal, jetzt, wo der Schäfer nicht da ist, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir alle mal zusammen aufeinander aufpassen. Ja? Galater 6, Vers 2 zum Beispiel. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das ist ein richtig harter Vers. Finde ich. Weil der fordert uns heraus. Also diese Truppe, die da jetzt so gemeinsam einsam in der Wüste steht, hat eine Aufgabe. Wir stehen jetzt also nicht nur so rum und warten darauf, dass Jesus wiederkommt, was er ja tun wird, aber wir könnten uns ja alle hier hinsetzen und sagen so, okay, warten wir. Sondern wir leben unser Leben. Ist dir schon aufgefallen, ne? Du gehst in der Woche zur Arbeit, zur Schule oder tust andere Dinge. Du kommst Sonntag zum Gottesdienst, du triffst dich mit Leuten, du triffst dich hier mit den Geschwistern in der Gemeinde. Und wir alle haben unsere Probleme, wir haben unsere Sorgen und wir haben unsere Ängste. Und wir alle sind uns eigentlich darüber einig, dass dieser Vers, dass wir nach diesem Vers leben sollen. Ein jeder trage die Lasten des anderen. Ja? Wir sollen also uns gegenseitig helfen. Ich denke, dem können wir alle zustimmen. Das ist ja nun, steht ja nun in der Bibel, das ist die Wahrheit. Also ist das auch richtig. Das ist das eine. Und trotzdem ist es oft so oder manchmal so, dass wir trotzdem, dass wir in eine Gemeinde gehen, trotzdem, dass wir an Gott glauben, trotzdem, dass wir Menschen kennen und mit Menschen zu tun haben, dass wir oft ratlos vor unserem Leben stehen, uns allein fühlen, uns nicht verstanden fühlen und uns tatsächlich fragen, wo ist denn jetzt die Hilfe, die von Gott kommt? Wo ist denn jetzt die Hilfe, die Gott versprochen hat? Wo ist denn jetzt derjenige, der meine Last tragen soll? Und eben genau dieser Vers fordert hier zwei Aktivitäten von uns. Zwei Aktivitäten. Zum einen sollen wir tragen. Und zum zweiten bedeutet es aber, wenn jemand meine Last tragen soll, dann muss ich sie auch abgeben. Und wenn wir tatsächlich so leben, dass wir die Last des anderen tragen, erfüllen wir einen göttlichen Auftrag. Und dann sind es tatsächlich nicht mehr unsere Umstände, die unser Leben bestimmen, sondern es ist Gottes Wort, das unser Leben bestimmt. Aber was dazugehört, ist tatsächlich, dass wir tatsächlich bereit sind, die Lasten des anderen zu tragen. Und dass wir stimmen dem alle zu und sagen, jo, mach ich, will ich. Aber wir sind Menschen, wir haben Gefühle und wir urteilen und verurteilen öfter mal und schneller mal, als uns lieb ist. Und deswegen ist es wichtig, diesen Vers zu nehmen und zu sagen, ich will die Lasten des anderen tragen, aber ohne Vorurteile, ohne Verurteilung, ohne etwas klein zu reden. Weil, ganz ehrlich, jeder von uns hat in irgendeiner Art und Weise Probleme und Sorgen und Kummer. Und wenn man die jetzt so wertig, sag ich mal, nebeneinander stellen würde, dann würde man so sagen, ja klar, der andere hat ja wohl größere Probleme als du. Aber das sagt Gott hier nicht. Gott sagt nicht hier, der eine, der die und die Last hat, dem soll geholfen werden. Hier steht, der eine trage des anderen Last. Und jeder von uns, so unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich groß, nehmen wir auch unsere Probleme wahr. Da, wo du vielleicht sagst, ach komm, ja, das kann man doch auch mal so stehen lassen oder stell dich nicht so an oder komm, du schaffst das. Das reicht manchmal nicht. Diese 99, die hier stehen vor Gott, die Gott dort stehen gelassen hat, die hat er nicht allein stehen gelassen, er hat uns stehen gelassen, zusammen, um dem einen nachzugehen. Und wir haben hier die Aufgabe zu sagen, wir tragen die Last des anderen. Und selbst wenn das Problem deines Nächsten in deinen Augen klein ist, ist es bei ihm gerade besonders schwer. Und deswegen stellt Gott hier auch kein Maß an, was besonders schwer und was besonders leicht an Sorgen und Lasten und Problemen ist. Wir sollen also ohne Verurteilung, Beurteilung, die Lasten des anderen tragen, für den anderen da sein, ohne es klein zu reden. Aber wir müssen bereit sein, zum Zweiten müssen wir bereit sein, zu vertrauen. Oder wieder zu vertrauen und unsere Lasten teilen und sie abgeben. Und das ist das, wo wir gefragt sind. Ob wir bereit sind, uns zu hinterfragen. Bin ich bereit, mit den anderen 98 zu gehen und meine Lasten abzugeben? Und bin ich bereit, einer der 98 zu sein, der die Last des anderen trägt? Manchmal ist es so, dass Gefühle und Umstände, die unser Leben beherrschen, größer zu sein scheinen als Gottes Kraft. So fühlen wir uns manchmal. Aber so ist es ja nicht. Die Wahrheit ist ja, dass Gottes Kraft größer ist als alles. Aber bin ich bereit, wieder hinzugehen und zu sagen, okay, ich bin einer von diesen 99, und ich gebe den 98 meine Lasten und ich bin einer derjenigen, der von den anderen 98 die Last abnehmen kann. Und ich denke mal, das ist ganz wichtig, wenn wir diese 99 lesen, wo Jesus sagt, dass die 99 zurückgelassen werden, dann bist du nicht 99, sondern du bist einer von 99. Du bist einer derjenigen. Und du sollst nicht alleine sein. Und du sollst dich nicht alleine fühlen. Und darum sind wir alle gefragt, alle, die wir hier sitzen, unsere Augen und unsere Ohren und unsere Herzen zu öffnen, um bereit zu sein, dem anderen beizustehen, dem anderen zuzuhören, den anderen zu verstehen, dem anderen beizustehen und seine Last zu tragen. Bin ich bereit, ihn in jedem Falle, auf jeden Fall beizustehen und sie zu tragen? Wir sind gerettet. Wir sind nicht verloren. Wir sind die Braut Christi. Wir sind die Heiligen. Und wir haben das ewige Leben, weil wir Gottes Stimme hören. Aber bin ich bereit, auch so zu leben, dass ich die Lasten des anderen trage, dass ich einer der 99 bin, die sich nicht verlassen fühlen, sondern dass ich einer der 99 bin, der weiß, Gott ist da. Meine Geschwister sind da. Die Heiligen sind da. Und sie helfen mir. Bin ich bereit, da wieder drauf zuzugehen und bin ich bereit, dem anderen zuzuhören? Lasst uns danach leben. Nicht leistungsorientiert, was wir ja gerne dann immer vergleichen, ja, wer macht mehr als der andere, sondern liebeorientiert. Bist du bereit, dein Herz so weit öffnen zu lassen, dass du anderen zuhören kannst und anderen helfen kannst? Und bist du bereit, dein Herz so weit zu öffnen, dass du wieder sagen kannst, wo deine Lasten liegen? Ich glaube, hier sind wir alle gefragt. Nicht nur dem einen nachzujagen, der verloren ist, sondern auch bei den 99 zu sein, die dort stehen und die sich gegenseitig helfen. Amen. Herr, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Liebe und ich danke dir, dass du uns nicht allein lässt. Selbst wenn du dem einen nachjagst, dann bist du auch bei uns, bei den 99, die dort stehen und warten, Herr. Und ich danke dir, dass deine Liebe unsere Herzen erfüllt, dass deine Liebe uns trägt und dass wir lernen zu hören, was dein Wort sagt und dass wir lernen zu hören, wo wir die Lasten des anderen tragen, dass wir lernen, dass wir die 99 sind, die nicht allein sind, sondern die gemeinsam sind, die zusammen sind. Und dafür danke ich dir, Herr. Halleluja. Amen. Und wenn du Gebet wünschst, komm nach vorne, lass für dich beten, lass dich segnen, lass einfach Gott in dein Herz.